ARD.
Wenn wir die Klimakrise wirklich lösen möchten, dann müssen wir in die Baubranche schauen. Also die Klimakrise wird auf der Baustelle entschieden.
Das, was ihr da hört, das ist der Moment, in dem eine Abrissbirne in ein Haus kracht. Übrig bleibt nichts als Schutt, der wiederum entsorgt werden muss, damit an gleicher Stelle ein neues Haus gebaut werden kann, aus neuem Material. Pro Jahr werden in Deutschland mindestens 14.000 Gebäude abgerissen, schätzt die Deutsche Umwelthilfe. Und während der Betrieb von Gebäuden, also das Heizen, Kühlen und die Versorgung mit Strom in den vergangenen Jahren immer effizienter und damit klimafreundlicher geworden ist, geraten Abriss und Neubau nun erst so richtig in den Blick. Noch ist die Baubranche mit diesem irrsinnigen Kreislauf aus Zerstörung und Neubau für massive CO2-Emissionen verantwortlich. Auch weil dafür immer neue Rohstoffe gewonnen und um die halbe Welt transportiert werden. Dabei stecken in alten Häusern viele wertvolle Teile und Rohstoffe, die man abbauen und wiederverwenden könnte. Sie sind sozusagen urbane Minen. Und wie immer gibt es Menschen, die als Erste vorangehen und das Thema Bauen ganz neu denken.
Vor einem halben Jahr hat es geheißen, also Fenstergläser kann kein Mensch recyceln, damit kann man nichts mehr anfangen. Und inzwischen gibt es einen Markt dafür. Also das heißt, tatsächlich habe ich so das Gefühl, da ist gerade so eine Welle, die gerade sich aufbaut. Und ich sehe das mit großer Freude, dass tatsächlich immer mehr Marktakteure darauf surfen.
Dieser Mann, Jürgen Otschuk, kennt sich mit alternativen Bauen aus. Er ist erster Bürgermeister in Heidelberg und seine Stadt setzt gerade das größte Urban Mining Projekt Europas um. Die Wiederverwendung eines ganzen Stadtteils. Jedenfalls fast. 90% sollen weiter genutzt oder recycelt werden. Das hat in diesem Maßstab noch niemand gemacht. Der Plan klingt erstmal absolut naheliegend und einleuchtend, ist aber auch unglaublich komplex und kleinteilig. Lohnt sich das, vor allem fürs Klima? Das wollen wir wissen und deshalb nehmen wir euch in dieser Folge mit in die urbane Mine zu hunderttausenden Tonnen Beton, Mauersteinen, Metallen und ganz, ganz vielen Kloschüsseln. Los geht's!
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Und für uns in Heidelberg war meine Kollegin Astrid Kühn. Hallo Astrid.
Hey Susanne.
Heidelberg hat also Großes vor. Was ist das denn für ein Typ, der Otschuk? Würdest du sagen, der ist eher visionär oder schon größenwahnsinnig? Du hast gesagt, Bürgermeister von den Grünen?
Nee, CDU.
CDU? Oh.
Ja, der war lange unabhängig, aber vor einigen Jahren ist er dann in die Partei eingetreten. Und er wirkte jetzt auf mich auch nicht wie ein typischer Parteipolitiker, aber auch nicht wie ein Öko. Also der kam zwar mit Chauffeur im Elektrodienstwagen angesurrt, war dann aber sofort echt zugänglich und auch total locker im Umgang. Und er wurde auch gleich recht persönlich, als ich ihn nämlich gefragt habe, wieso er sich da eigentlich so ein großes Projekt auflädt.
Die Kernidee ist ja, dass das eigentlich zur Normalität werden soll. Und deswegen ist es unser Ziel, durchaus das erstens bekannt zu machen, auch dass man das im größeren Stile gut handeln kann. Und zum Zweiten, dass es auch praktikabel ist, dass man gar nicht so eine große Angst davor haben muss. Weil mir ging es am Anfang schon so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, was hänge ich mir hier nochmal zusätzlich an Hacken? Weil jeder hat genug zu tun. Es ist ja nicht so, dass uns die Langeweile plagt. Und deswegen war es uns halt schon, auch am Anfang hatten wir großes Magengrimmen. Und es ist uns wichtig, dass man den Leuten so ein bisschen sagt, hey, fangt einfach an, es ist gar nicht so tragisch.
Also da weht durchaus ein progressiver Wind durch die Heidelberger Stadtverwaltung, würde ich mal sagen. Mhm. Besonders was den Kreislaufgedanken angeht und eben auch in Bezug aufs Bauen. Dazu muss man sagen, der Otschuk ist nicht Oberbürgermeister, sondern erster Bürgermeister und damit zuständig fürs Baudezernat. Man könnte auch sagen, er ist Baubürgermeister und dafür schlägt auch eindeutig sein Herz, denn er war früher selbst mal Bauarbeiter.
Ach.
Also angefangen habe ich tatsächlich auf einer Rohbaustelle, also tatsächlich Rohbau, Mauern und so weiter. Manchmal durfte ich auch Bagger fahren, das war dann eher ein Highlight. Und habe dann aber später mehr so Ausbaugewerke gemacht, aber auch eher so quer durch den Gemüsegarten, also von Sanitär über Fußboden legen, Fenster einbauen und so weiter, bis ich dann gedacht habe, ich muss mit meinem Leben vielleicht noch mal was anderes machen. Mhm. Aber im Bauen bleiben wollte ich gerne.
Und das ist ihm gelungen. Er hat dann noch Architektur studiert und ist dann irgendwann aber in die Verwaltung gewechselt und seit Herbst 2016 macht er eben den Job in Heidelberg. Will dort nun also die Baupolitik auch nachhaltig gestalten, auch weil ihm viele Sachen nicht gefallen haben, die er im Bau so gesehen hat. Zum Beispiel, dass oft so viel weggeschmissen wird.
Dann wird ein Stück Wärmedämmung in die Hand genommen und dann wird ein Stück abgeschnitten und der Rest, der fliegt halt auf die Seite. Und dann entstehen halt tatsächlich beim Neubau doch erheblich, also ich habe mal diese riesen Mulden gesehen, die mit lauter Abfällen voll war, was alles eigentlich neues Material war. Und das finde ich schon irritierend. Das ist ja mit großem Aufwand produziert worden. Das hat Geld gekostet. Das ist transportiert worden. Also ich finde, das kann man so nicht machen.
Ja, finde ich auch. Und deswegen wollte er das bei seinem neuen Stadtteil dann also anders machen.
Genau.
Okay, Astrid, was ist das denn für ein Stadtteil, der da neu oder eben nicht neu, sondern aus alten Materialien hochgezogen werden soll?
Also Heidelberg ist ja eine Stadt, wo die US Army nach dem Zweiten Weltkrieg bis 2013 lange stationiert gewesen ist.
Today marks the end of a long journey spanning the last six decades between the United States Army Europe and the Heidelberg community.
In Heidelberg war nämlich das Hauptquartier der US-Streitkräfte auch im Kalten Krieg. Von hier aus wurden zeitweise rund 220.000 Soldaten kommandiert. Rund 70 Jahre lang haben also tausende amerikanischen Soldaten mit ihren Familien in Heidelberg gelebt und sie hatten dort auch ihre eigenen kleinen Städte in der Stadt gewissermaßen. Also Wohngebiete mit Behörden, mit Schulen, Wohnhäusern, Spielplätzen und so weiter. Und eine dieser amerikanischen Enklaven war das Patrick Henry Village, kurz PHV, im Südwesten Heidelbergs, wie Jürgen Otschuk mir erzählt hat.
Es war eine Unterkunft für amerikanische Soldatenfamilien. Und deswegen gab es viele, viele Häuser mit Wohnungen und es gab auch die Einfamilienhäuser für die etwas hochrangigeren Army-Angehörigen. Und dann gab es eine Schule und dann gab es ein Einkaufszentrum da unten und dann gab es eine Kirche und dann gab es noch ein bisschen Verwaltung und das war's.
Ja, das erzählt er jetzt so ein bisschen lapidar, wahrscheinlich, weil er das Gelände kennt. Aber ich fand das ehrlich gesagt schon beeindruckend. Also das ist wirklich riesig. Ich habe davon auch nur einen ganz kleinen Teil gesehen. Also wir haben da ganz viele Reihen von Häusern, die alle leer stehen, weil die Amis sind ja schon eine Weile weg. Dazwischen haben wir noch Spielplätze, wo das Plastik schon so richtig vergilbt ist, das Holz an der Wippe schon richtig morsch, die Bänke vermoost. Die Natur, die holt sich das gewissermaßen zurück auf die im Gelände, habe ich mir sagen lassen, sind auch gerne mal Rehe und Füchse unterwegs.
Klingt so ein bisschen nach so einem Halloween-Film.
Ja, passend.
Du sagst, es ist riesig. Wie groß ist dieses Village denn genau?
100 Hektar und damit fast so groß wie die Heidelberger Altstadt. Und drauf stehen 250 Gebäude, darin 1400 Wohnungen, also ganze Straßenzüge mit Blocks, weißer Putz, Straße um Straße, aber halt alles leer. Also aus der amerikanischen Kleinstadt in Heidelberg ist ja eine Geisterstadt geworden.
Und du hast gesagt, die Amis sind seit 2013 weg. Liegt denn diese Stadt in der Stadt seitdem einfach brach? Das sind doch wertvolle Flächen für Heidelberg, oder nicht?
Mhm, schon, aber Heidelberg hat eben mehrere solcher Ex-Kasernen und US-Wohngebiete. Und die stadtnahen Gebiete davon, die wurden relativ schnell entwickelt. Da sind neue Wohnungen entstanden oder Sportflächen. Das Village PHV war eher so ein bisschen Sorgenkind, weil das relativ weit ab vom Schuss gelegen ist. An der Autobahn ist jetzt nicht so die Premiumlage. Aber Heidelberg ist eine wachsende Stadt in der Metropolregion, also Stuttgart und Mannheim sind nicht weit. Auch da gibt es einen Mangel an Wohnraum. Also machen sie da jetzt doch was draus. Sie wollen Wohnraum für 10.000 Menschen schaffen.
Gut, dann erzähl mir doch mal, wie Sie das hinbekommen wollen mit diesem Urban Mining Konzept.
Also wir haben jetzt ja die Situation, da stehen diese Häuser, aber kein Mensch weiß, was darin mal verbaut wurde vor Jahrzehnten. Wir können jetzt tippen, da sind noch gute, keine Ahnung, Ziegelsteine drin, guter Beton, das könnte man wiederverwenden. Aber was genau und was man damit machen kann, das muss man halt genauer rausfinden. Und dafür wurde in den vergangenen Monaten ein digitales Gebäudematerialkataster für das ganze PHV erstellt.
Stopp, digitales Gebäudematerialkataster, was genau ist das?
Das ist gewissermaßen eine Software, in die du einträgst, was habe ich hier, in welchen Mengen verbaut. Und das ermöglicht dann schon vor dem Abriss neue Einsatzmöglichkeiten für die Materialien zu finden. Oder auch potenzielle Interessenten für die Rohstoffe, die sich das dann digital schon mal anschauen können.
Wir haben hier irgendwie 500 Toilettenschüsseln, wir haben irgendwie genauso viele Waschbecken, wir haben irgendwie 300 Küchen. Also, das heißt, es sind in großer Anzahl Einbaumöbel. Und für all diese Dinge, Steckdosen, für all diese Dinge überlegen wir uns natürlich auch, wie können die irgendwie entweder weiterverwendet werden oder einem sinnvollen, also das Material einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden.
Also vielleicht nochmal kurz sacken lassen. Jürgen Otschuk sagt, und ich weiß nicht, ob du mir das jetzt glaubst, die alten Kloschüsseln, die verkaufen wir an jemanden, der die dann wieder benutzt.
Wieso soll ich dir das nicht glauben, wenn die doch noch gut sind? Also ich sehe das voll ein.
Echt? Aber die Vorstellung von einer alten Kloschüssel im neuen Bad, das ist doch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig,
ach,
oder?
Astrid, Keramik kann man noch gut reinigen. Und außerdem weißt du, wie teuer so ein neues Bad ist? Das kann ich ehrlich gesagt immer nicht glauben. Aber bleiben wir beim Thema. Also die wollen die wirklich wieder aufstellen oder wollen die die recyceln? Und aus der Keramik was Neues machen.
Ich sehe schon, du bist mal definitiv am Haken, Susanne.
Voll.
Nicht schlecht. Deine Frage, nee, das Ziel ist schon, je länger man eine Sache in ihrer Ursprungsform nutzt, desto besser. Also Reuse.
Die Nutzungsdauer von Bauteilen, von Maschinen, von Gebäuden möglichst zu verlängern, das ist sozusagen das Gebot Nummer 1. Und wenn das nicht gelingt, dann kommt das Gebot Nummer 2. Das heißt dann, die Stoffe wiederverwerten.
Das wäre dann Recycling. Ich finde, im Englischen wird dieser Unterschied nochmal deutlicher.
Ja, das stimmt. Im Deutschen tun wir uns immer schwer mit Wiederverwenden und Wiederverwerten und niemand blickt so richtig durch. Okay, also hier im konkreten Fall ist das erstmal so gelaufen, dass jemand mit Zettel und Stift tatsächlich durch dieses Village gelaufen ist und hat Kloschüsseln gezählt, oder wie?
Du, wenn das nur die Kloschüsseln wären, aber... Ja, das war und ist tatsächlich die große Aufgabe, den Bestand in diesem Village zu erfassen. Also welche Materialien oder Rohstoffe sind wo und in welchen Mengen verbaut. Aber dazu gibt es zum Glück diese digitale Software, die ich angesprochen habe, den sogenannten Urban Mining Screener. So, und wie wussten sie, was sie da eintragen mussten? Sie haben Bohrungen gemacht.
Wie Bohrungen? Also die Wände angebohrt oder was?
Ja, tatsächlich. Also es ist ganz lustig, wenn man da durch dieses PHV geht, dann kann man in den Häuserwänden, wenn man drauf achtet, teilweise so Bohrtunnel entdecken. Die sind nicht breit vom Durchmesser, sagen wir so 10 Zentimeter vielleicht. Aber da war dann die Firma CDM Smith mit Bauleiterin Alexa Ma aktiv. Und Frau Ma, die hat mir erklärt, wie das genau funktioniert.
Okay, das heißt diese Wand, da haben Sie jetzt gebohrt,
ja,
und herausgefunden... Sie besteht aus?
Sie besteht aus einer Außendämmung, die später aufgebracht worden ist, mit einer separaten Putzschicht drauf. Und das hier ist der reine Wandaufbau, den wir hier haben. Und das hier ist der Innenputz und hier die Tapete quasi mit dem Farbanstrich.
Also du kannst dir das so vorstellen, sie hat mir diesen Bohrzylinder gezeigt und daran kann man wie bei einem Minimodell sozusagen im Querschnitt sehen, woraus diese Wand besteht. Erst hast du außen den weißen Wandputz, so wie die Hauswand halt aussieht, ne? Davor ist da eine Styroporschicht, genau, denn so haben wir jahrelang gedämmt. Dann kommen wir zur Wand an sich, also der Ziegel, dahinter Innenputz und ganz innen die Tapete.
Okay, ich habe mich noch nie gefragt, wie meine Hauswand aussieht. Ja. Jetzt will ich die auch anbohren.
Ja, kannst ja mal ausprobieren. Und dann heißt es halt Schlüsse ziehen.
Also erstmal müssen wir schauen, was haben wir an Schadstoffen zum Beispiel drin. Die können wir nicht wiederverwenden. Also auch hier können Schadstoffe noch drin sein, zum Beispiel das Styropor. Jetzt haben wir unterschiedliche Aufbauten. Jetzt ist die Frage, haben wir Verwendungsmöglichkeiten für die Ziegelsteine? Und müssen wir die vom Putz trennen? Und dann brauchen wir jemanden, der an diesen Ziegeln interessiert ist, der sie wieder hochwertig verwenden möchte.
Kapiert. Also erstmal simpel, aber im Detail dann eine ganz schöne Sisyphusarbeit, oder?
Ja, definitiv. Und es ist vor allen Dingen auch ein großes Problem, wenn die Dinge miteinander verklebt sind. Nicht nur in der Wand, auf dem schönen Holzfußboden, da waren von unten zum Beispiel so Kleber drauf, die man einfach nicht mehr abbekommt. Und zack, kannst du die Bretter halt nicht mehr wiederverwenden. Ärgerlich.
Hä, wieso? Das ist doch von unten.
Ja, aber so will das halt keiner haben, außer dir vielleicht,
doch,
Susanne.
Ich?
Ja, aber pass auf, wenn da auch noch Schadstoffe im Kleber drin stecken, dann kann das Zeug halt nicht mal mehr geschreddert werden und zu was Neuem gemacht.
Ja, Schadstoffe, ja okay. Du meinst Giftstoffe, ja die will ich auch nicht, okay.
Ja, und du ahnst auch nicht, was alles miteinander verklebt ist. Also so Verbundsysteme zur Wärmedämmung der Wände zum Beispiel, das ist aus Recycling-Sicht blanker Horror, sagt Jürgen Otto.
Und dieses alles verkleben und verpappen, das ist einfach, glaube ich, keine wahnsinnig gute Idee. Bei diesen hochdichten modernen Häusern ist es häufig auch nicht so einfach, anders zu machen. Aber ich denke, da müssen wir einfach auch tatsächlich, müssen die Planer auf neue Grundsätze kommen und auch mit der Bauindustrie zusammenarbeiten, wie man dann Standardlösungen, die schnell und einfach herzustellen sind, weil das Pappen ist halt einfach, ne? Aber es hält halt nicht gescheit. Und wenn ich es mal nicht mehr brauchen kann, dann muss ich die Materialien auch gut wieder voneinander trennen können, dass ich sage, okay, aus Holz, da mache ich einen Holzstapel und das Eisen, da mache ich eine Mulde mit Eisenkram. und die Kunststoffe, die sortiere ich nochmal separat. Und dann habe ich aber meine sauberen Häufchen und dann kann ich es auch dem Stoffkreislauf wieder zuführen.
Ja, saubere Häufchen, da geht mein nerdiges Aufräumherz auf. Werden aber schon viele Bohrlöcher und viele Häufchen, oder? Was waren das, über 1000 Wohnungen?
1400, ja, absolut. Es ist aber so, dass die schon auch Hochrechnungen machen. Also die bohren jetzt nicht alles an im gesamten Bestand, sondern die gehen davon aus, dass sich gewisse Bauten auch ähneln und rechnen die Mengen dann eben hoch und sagen dann, keine Ahnung, hier haben wir x Kubikmeter Ziegelsteine oder Fensterglas oder sowas. Und dann versuchen sie, die entweder selbst weiter zu nutzen oder zu verkaufen.
Das sind, glaube ich, insgesamt 558.880 Tonnen Material, was hier zur Verfügung steht. 50% Betone, 25% Mauersteine, vom Gewicht her immer die Prozentangabe und 5% Metalle und so weiter.
Ungefähr ziemlich genau. Also das hat der mal eben so aus dem Kopf referiert.
Ein Baunerd.
Ja, allerdings. Oder er hat da schon häufig neugierige Leute wie mich durchgeführt. Das kann natürlich auch sein. Du hast es vielleicht an der leicht halligen Atmosphäre gehört. Inzwischen waren wir in den leeren Wohnungen angekommen und die waren echt ganz schön. Also 3 Zimmer, sehr groß, gut geschnitten, so Familienwohnungen. Und das ist aber tatsächlich auch der Grund, weswegen dieser Teil der Siedlung abgerissen werden muss. Die wollen da halt nicht nur Familienwohnen haben, sondern die wollen einen durchmischten Stadtteil. Da braucht es dann auch kleinere Wohnungen.
Aber kann man das nicht mit Zwischenwänden aufteilen?
Nee, das geht leider nicht, weil die Treppenhäuser so viele Eingänge gar nicht hergeben. Deshalb haben sie sich hier für den Abriss entschieden. Aber das Interieur, das ist wirklich überwiegend noch gut und deshalb wollen sie davon eben so viel wie möglich wiederverwenden. Willst du ein Beispiel?
Ja, bitte.
Holztür.
Alles einwandfrei, ne? Selbst die Blenden sind noch in Ordnung. Das ist beim Ausbauen wahrscheinlich nicht so einfach, dass man die zerstörungsfrei oder beschädigungsfrei rauskriegt. Aber da kommt es drauf an, derjenige, der daran Interesse hat, wird es vielleicht auch so ausbauen, dass er es verwenden kann. Und wenn ich jetzt irgendeinen Abbruchunternehmer hole, dann ist es natürlich hinüber.
Also Susanne, wir müssen uns das hier nochmal klar machen. Es geht um 250 Gebäude mit 1400 Wohnungen. Echt ein großer Bestand. Und da soll jede Tür, jede Türklinke, jedes Holzbrett am besten so ausgebaut werden, dass es idealerweise im Ganzen in einem anderen Gebäude wieder genutzt werden kann. Mhm. Entweder im PHV oder von jemand anderem, der das kauft. Und wenn das nicht geht, soll halt recycelt werden. Und so wollen sie, das ist Otschuks Plan, auf 90% Wiederverwendungsquote kommen.
Ja, finde ich toll. Aber jetzt haben wir ja gehört, dass so vieles verklebt und verpappt ist. Da ist das schon ganz schön ambitioniert, oder?
Ja, und Otschuk ist auch schon klar, dass es genau so ist. Aber er will es trotzdem durchziehen.
Und dann gibt es dann Leute, die sagen, das ist unrealistisch. Ich sage, wir werden es trotzdem versuchen. Und nur deswegen, weil es irgendwelche Regeln gibt, die Menschen gemacht haben, werden wir uns davon nicht abschrecken lassen. Und auch, es gibt zu jeder Regel eine Ausnahme. Und auch die versuchen, in die Umsetzung zu bringen.
Damit meint er besonders irgendwelche Vorschriften, wonach Material in Abrissgebäuden schnell zu Abfall wird, den du dann entsorgen musst, obwohl das eigentlich noch gutes Zeug ist. Da sind sie dran. Aber ja, Offenlegung, Susanne, vielleicht hast du es mir auch schon angehört, wie ich da so in diesen Gebäuden stand. Ich fand das echt wahnsinnig kleinteilig. Mhm. Ich konnte mir das gar nicht so recht vorstellen und habe deshalb, und so kennt man mich, nochmal ganz kritisch nachgehakt, Stichwort Holztür.
Da sind wir wieder bei der Ausschreibung, ne? Also da muss ein Unternehmen finden, das sich dazu verpflichtet.
Und Sie können sich ja vorstellen, die Tür beschädigungsfrei auszubauen, ist viel, viel mehr Arbeit, als sie einfach rauszukloppen. Das wird mehr kosten. Und die spannende Frage ist, wenn man es über das Ganze sieht, ob man durch den Verkauf von Bauteilen, also viele Materialien sind ja echt noch Geld wert. Und wir hoffen, dass das so in Gänze sich vielleicht mehr oder weniger in die Balance bringt, dass die Sachen, die tatsächlich, wo das Recycling mehr kostet, als es wegschmeißen und neu kaufen, dass wir an der Stelle die Balance finden mit Materialien, die tatsächlich auch ein bisschen profitabel sind.
Denn man darf ja nicht vergessen, dass auch beim Abriss Entsorgungskosten anfallen. Und dann muss ich halt zusätzlich noch neue Materialien mit teuren Rohstoffen kaufen, die dann wieder irgendwo auf der Welt erst aufwendig produziert werden. Und da ist halt die Hoffnung, wenn man einen Markt für das alte Baumaterial schafft, dass man dann einen Business Case für alle Seiten hat. Für die Abreißer, die Neubauer und fürs Klima.
Ja, und offensichtlich gibt es ja auch schon Firmen, die sich für altes Baumaterial interessieren. Oder will Otschup die auch nochmal eben selbst gründen?
Nee, die gibt es tatsächlich schon. Komm nochmal mit in die Küche. Die war so 70er-Jahres-Style, helle Holzfurniere, aber auch nach jahrelangem Leerstand noch funktionstüchtig. Teilweise sogar noch mit Elektrogeräten drin, dieser amerikanische Standard. Also alles schön groß, aber leider mit ganz anderen Anschlüssen und Steckern als bei uns.
Okay, was machen wir mit der Küche?
Ja, wir schauen mal, ob ein begabter der Schreiner sagt, die Küche, die kann ich weiterverwerten oder wie auch immer. Also das heißt, wir kümmern uns drum und inzwischen gibt es ja auch Unternehmen, die sich auf diesen Sekundärmarkt spezialisiert haben. Concula zum Beispiel, die sind die bekanntesten, die kennt glaube ich jeder. Also insofern, da werden uns natürlich auch diese Datenbanken, die da aufgebaut worden sind, bedienen und dann werden die Sachen eingestellt und jemand, der sich dafür interessiert, der kann dann kommen, sich es ausbauen und mitnehmen.
Ich stelle mir das wahnsinnig aufwendig und kleinteilig vor. Wie erfahren die Leute denn davon?
Also tatsächlich gibt es inzwischen ein paar etablierte Plattformen, ist also alles webbasiert und da kann ich sagen, ich hätte eigentlich gerne, ich sag mal, 120 Kloschüsseln. Tatsächlich sogar solche Artikel finden einen Markt. Und dann kostet halt so ein Ding nur 5 Euro und nicht 120 Euro, wenn ich es irgendwie das einfachste Ding neu bestelle. Und es sind zum Teil ja sehr, sehr wertige Objekte, die werden heute sehr viel teurer und ab einer gewissen Stückzahl rentiert sich das für den einen oder anderen oder hinten die Heizkörper. Ne? Also ich meine, die sind ja eigentlich so ein Heizkörper, der kann locker noch 50 Jahre leben und es gibt tatsächlich eine ganze Clique von Leuten, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben, eben solche Sachen weiterzuverwenden und die suchen sich dann bundesweit die Sachen zusammen, die sie gerade für ihren Neubau brauchen oder für ihre Sanierung, für ihr Sanierungsprojekt brauchen. Und dann kommen die und holen sich das und für ganz kleines Geld.
So, und nun ganz ehrlich, Susanne, kannst du das glauben? Hey Schatz, für unser neues Eigenheim, lass uns doch die alte Holztür aus dem PHV nehmen.
Also, wenn wir zwei eine WG aufmachen, dann ist das genauso, wenn die Holztür doch noch schönes Astres ist. Und weißt du, was das alles kostet neu? Also für mich klingt das original wie Kleinanzeigen. Holztür, wie neu, aber nur ein Selbstabholer. Da hole ich direkt den Leittransporter.
Ach, du würdest dich gut mit Otschup verstehen.
Und ich glaube, da ist der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Und immer mehr Menschen kommen auf die Idee, dass es gut ist, da fantasievoll tätig zu werden. Und die Entwicklung geht auch unglaublich schnell im Moment. Also noch vor einem halben Jahr hat es geheißen, also Fenstergläser kann kein Mensch recyceln, damit kann man nichts mehr anfangen. Und inzwischen gibt es einen Markt dafür. Also das heißt, tatsächlich habe ich so das Gefühl, da ist gerade so eine Welle, die gerade sich aufbaut. Und ich sehe das mit großer Freude, dass tatsächlich immer mehr Marktakteure darauf surfen.
Ja, ich auch, wie du merkst. Aber zur Sache, Astrid, die Firmen, wer mischt denn da alles mit?
Zum Beispiel Dominik Campanella, den haben wir ganz am Anfang gehört. Und der hat gesagt, ohne die Baubranche wird es nichts mit Klimakrise bekämpfen, weil die eben so einen großen Impact hat. Campanella und seinen Mitstreitern, denen ging es wie Jürgen Otschup und wie dir, Susanne. Die haben auf dem Bau beobachtet, wie viele gute Sachen da weggeworfen werden und sich gedacht, es müsste sowas wie Kleinanzeigen für Baustoffe geben. Aus der Idee wurde dann zunächst Restado, das ist eine Online-Plattform, wo ich bis heute alles Mögliche kaufen kann. Vom Kunststofffenster für 100 Euro das Stück bis hin zu WC-Trennwänden aus Gemeinschaftsklos.
Für 250 Euro das Stück, ich weiß, denn du hast mir ja viele Links geschickt, Astrid.
Ja, weil ich es so unfassbar finde. Also die laufen da auf Abrissbaustellen rum und katalogisieren die Sachen, die man noch verkaufen kann. Und damit läuft es tatsächlich richtig gut. Also Restado gibt es seit 2012 und das hat sich zum größten Marktplatz dieser Art in Europa entwickelt. Aber Campanella und seine Mitstreiter, die waren damit noch nicht zufrieden, denn es haben dort vor allem Privatleute kleine Mengen gekauft. Die wollten aber in die Breite, also wirklich Baufirmen adressieren und denen sagen, hey, ihr braucht doch jetzt 30.000 Ziegelsteine, kauft die doch gebraucht von uns. Dafür haben sie dann noch Concula gegründet, die Firma, die Otschup gerade schon erwähnt hat. Ähnliches Modell, nur für Großkunden.
Und nehmen die großen Anbieter das dann auch an?
Ja, unterschiedlich. Also manche sind da ganz offen, denn zum Teil sind Rohstoffe für Baumaterialien schon knapp. Sand zum Beispiel, den baggern Kriminelle ja mittlerweile schon illegal an irgendwelchen Stränden ab, weil er eben so knapp, aber auch begehrt ist. Und das Problem verschärft sich auch bei Metallen wie Kupfer zum Beispiel. Aber gerade Bauunternehmen, die seien oft auch sehr konservativ, sagt Campanella. Und viele haben da eben Bedenken, was die Qualität der gebrauchten Materialien betrifft. betrifft, aber auch wegen rechtlicher Hürden, Haftungsfragen und solcher Sachen. Campanella hat bei einer Podiumsdiskussion vom NDR gesagt, sie müssten da eben viel Überzeugungsarbeit leisten, aber allmählich sehe die Branche halt ein, was für einen großen Einfluss aufs Klima sie hat, und da setze dann auch ein Umdenken ein.
Da ist ein großer Umbruch. Also ich würde wagen zu sagen, das ist wahrscheinlich der größte Umbruch in der Baubranche, der jemals war, weil wir auf einmal komplett neu denken müssen, eben weil wir nicht mehr dieses lineare Take-Make-Waste-Prinzip gehen müssen, sondern die haben das schon verstanden. Also wir können nicht so weitermachen. Also es funktioniert einfach nicht mehr. Wir haben nicht mehr genug Ressourcen.
Take-Make-Waste? What?
Ja, also nehmen, machen, wegwerfen und somit eine Bezeichnung für lineares Wirtschaften, bei dem Ressourcen entnommen, zu Produkten verarbeitet werden, die dann kurz benutzt und dann eben weggeworfen werden.
Ah, also auf gut Deutsch einfach das, was wir jetzt jahrzehntelang gemacht haben, denn bislang war es ja offenbar ein gutes Geschäft, neue Sachen aus neuen Rohstoffen zu produzieren. Ich denke da nur an Zement, ich denke an Ziegel, ich denke an...
Alles Mögliche, völlig richtig. Abreißen und neu machen war einfach günstiger, als Sachen wiederzuverwenden, obwohl man das ja ganz früher auch ganz selbstverständlich so gemacht hat, ne? Zum Beispiel gibt's ja nur noch wenige erhaltene Burgen, weil die Steine für neue Häuser genutzt wurden. Zuletzt haben wir aber lieber nach neuen Rohstoffen gebuddelt und dabei halt einen Haufen Emissionen verursacht. Aber jetzt kommt die Politik ins Spiel, die Klimaziele erreichen will und muss. Und deswegen fängt sie jetzt an, das Klimasorgenkind Baubranche entsprechend zu regulieren. Campanella, aber auch Jürgen Otschuk fühlen sich dadurch ermutigt.
Beginnen auch verschiedene Mechanismen ineinander zu greifen. Also auf der Bundesebene wird gerade viel darüber gesprochen, dass der Materialressourcenpass eingeführt werden soll. Das heißt, jedes Gebäude muss auch dokumentieren, was genau in dem Gebäude verbaut ist, damit man das nächste Mal nicht wieder so einen Riesenaufwand hat, wenn man das Gebäude recyceln will. Das andere ist aber auch, dass immer mehr Banken beispielsweise Gebäude nur dann beleihen oder Investoren nur dann den sozusagen Geld leihen, wenn sie bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und da wird es plötzlich auch für den Investor spannend, dass er sagt, für mich ist das eine, kostet es ein bisschen mehr oder kostet es ein bisschen weniger. Das zweite ist, habe ich überhaupt das Geld? Kriege ich das Geld? Weil ein normaler Investor wird ja mit nicht mehr als 20% Eigenkapital reingehen, den Rest holt er sich am Kapitalmarkt. Was uns wahrscheinlich in der Zukunft dazu bringt, dass ganz viel mehr Unternehmen umdenken werden, weil sie sagen, das ist für mich auch attraktiv. Ich mache das nicht nur deswegen, weil ich die Welt retten will.
Ja, da spricht er die EU-Taxonomie an, also das Ziel der EU-Kommission, dass in Europa mehr Geld in nachhaltige und klimaschonende Tätigkeiten fließen soll, damit Unternehmen entsprechend umweltfreundlicher wirtschaften. Da gibt es ja viele Aspekte, dass Banken ihre Kredite auch nach Nachhaltigkeitskriterien vergeben, das ist eben einer davon.
Genau, und in Deutschland wird eben dieser Gebäuderessourcenpass eingeführt, den Otschuk da erwähnt hat, und dabei geht es darum, zukünftig bei allen Neubauten gleich zu dokumentieren, wie viel Beton, Stahl, Holz und andere Stoffe da verbaut werden und wo und wie.
Das wäre also schon ein echter Paradigmenwechsel.
Genau, und eben die Grundlage, damit Urban Mining groß werden kann. Das steht als Ziel so im Koalitionsvertrag der Ampel, also dieser Gebäuderessourcenpass für Neubauten und auch eine nationale Urban Mining Strategie.
Die Stadt selber ist das Lager, und wenn ich weiß, dass voraussichtlich an einer Stelle X im nächsten Jahr ein Gebäude abgebrochen wird und ich Kenntnis über die Materialzusammensetzung habe und an der Stelle Y ein halbes Jahr später ein anderes Gebäude errichtet werden soll, dann kann ich plötzlich ganz kurze Wege generieren und kann plötzlich sozusagen Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Und das ist eigentlich die Vision, um die es wirklich geht. Weil es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir unser Recyclingmaterial nach Frankfurt fahren, weil dann steckt schon wieder im Transport so viel CO2 drin, dass es sich rein fürs Klima nicht rentiert. Wir müssen eben, dass die Dinge ganzheitlich denken und tatsächlich diese Kurzschlüsse versuchen zu generieren. Und das ist die Idee.
Da kommen wir jetzt zu einer Frage, die mir schon länger im Kopf umgeht, Astrid. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie das funktionieren könnte, das Material weiter zu verkaufen. Aber Sie wollen doch auch welches für den Neubau auf dem Gelände des PHV nutzen, oder nicht? Also was ist damit? Das wären ja die kürzestmöglichen Transportwege.
Ja, genau, das wollen Sie. Und was Sie da planen, das finde ich persönlich schon wieder ein bisschen wild. Also schauen wir uns mal den Beton an. Wir haben es gehört, rund die Hälfte des Materials in dieser Siedlung ist tatsächlich Beton. Und da Sie die Wände jetzt nicht eins zu eins wieder einsetzen können, werden sie diesen Beton recyceln zu sogenanntem RC, also Recyclingbeton. Und zwar vor Ort. Das heißt, sie nehmen den alten Beton, bröseln den kleinen und machen damit neuen. Jetzt mal ganz doll vereinfacht gesagt. Aber bis es soweit ist, dass sie da recyceln können, brauchen sie eben Lagerflächen für das Abrissmaterial.
Ja, aber da haben sie in ihrer Geisterstadt, so wie du sie mir beschrieben hast, doch sicherlich Platz dafür, oder? Und wenn die das hinkriegen würden, lagern und recyceln tatsächlich vor Ort zu machen, dann wäre das natürlich voll im Sinne der Kreislaufwirtschaft.
Ganz genau, das ist die Idee und so wollen sie es auch ausschreiben und hoffen halt, dass sich ein Unternehmen dafür findet.
Im Idealfall würde zum Beispiel dieses Unternehmen tatsächlich eine Recyclinganlage hier auf dem Ort installieren. Das heißt, nicht nur den Abbruch, sondern auch sozusagen die Weiterverarbeitung des Materials bis zur Herstellung des Zements als neues Produkt, das hier sozusagen vor Ort machen. Das heißt, da fallen die Transportwege weg. Wir haben ja nicht da tausende von LKWs, die hier durch unsere Stadt fahren, sondern das kann dann hier vor Ort gemacht werden und im besten Fall auch hier vor Ort wieder Verwendung finden. Und wenn wir sagen, wir bauen hier die nächsten 15 Jahre, das erste Haus ist vielleicht noch das Problem mit dem Lagern, aber irgendwann das 10. Haus, wenn ich abbreche, dann wird das erste vielleicht schon wieder gebaut. Und dann habe ich ganz kurze Materialwege und das wäre eigentlich der Idealzustand.
So, Susanne, nun spreche ich es selbst an. Dir sind bestimmt die vielen Konjunktive aufgefallen, oder?
Also im Idealfall würde, hätte, könnte. Alle sagen doch, Heidelberg wäre schon so weit, aber abgerissen ist noch nichts. Lager sind in Planung. Recyclinganlage steht noch nicht. Was ist denn los?
Also ein Problem ist, dass denen die Flächen des PHV noch gar nicht gehören.
Oh.
Die will die Stadt kaufen, aber da gab es halt Verzögerungen. Ende des Jahres soll es nun soweit sein und dann kann es losgehen mit dem Abriss. Den haben sie jetzt sehr gründlich vorbereitet und sehr viel Geld und Zeit reingesteckt, also in diese Erkundungen der Gebäude mit Frau Ma und ihrer Firma, du erinnerst dich. Allein diese Erkundungen und Bohrungen sind allerdings auch schon 2,5-mal so teuer geworden wie ursprünglich geplant. Von einem 6-stelligen Betrag ist da die Rede. Das hat aber, und das muss man auch so sagen, halt vorher auch noch niemand so gemacht in diesem Maßstab.
Okay, aber 6-stelliger Betrag, 100.000 Euro sind auch schon 6 Stellen und das ist da beim Bauen nun wirklich nicht viel. Was kalkulieren Sie denn, was das alles, also Erfassung, Lagerung, Recycling und vor allem der Neubau dann am Ende kosten wird?
Ja, das ist noch unklar.
Wie unklar? Also sowas muss doch durch den Stadtrat, dafür muss doch eine Kalkulation geben.
Ja, ich habe da auch auf Konkreteres gehofft, das muss ich dir ehrlich sagen. Der Bürgermeister, der hat dazu gesagt...
Es ist natürlich ein großes Experiment, das muss man schon sagen. Aber unsere Eingangstheorie ist tatsächlich, es lohnt sich in erster Linie, wenn unsere Währung CO2 ist und nicht Euro.
Ja, habe ich verstanden, Astrid. Wir sind auch ein Klimapodcast. Ich mag die Denke, aber wir wollen ja schon wissen, taugt die Lösungsidee, um es am Ende richtig groß zu machen, damit das auch andere machen? Dafür müssen wir die Kostenfrage eigentlich schon beantworten.
Ja, das weiß ich doch. Und deswegen habe ich auch extra nochmal mit Carla Jung-König gesprochen. Die wollte bei unserem Termin vor Ort eigentlich auch dabei sein, war dann aber leider krank geworden. Carla Jung-König ist beim Stadtplanungsamt federführend dran am Projekt PHV und die kennt sich wirklich sehr gut aus, auch mit allen Details. Und nach dem Gespräch mit ihr dachte ich nochmal, meine Güte, wie kleinteilig ist das bitte alles?
Also bewerten wir jedes Material und alle Bauteile hinsichtlich, welche Verwertungswege gibt es und bereiten es quasi vor. Und dann schreiben wir an jeden Verwertungsweg auch dran, das würde uns so und so viel Zeit, so und so viel Geld kosten und es spart aber so und so viel CO2. Das sind jetzt gerade die laufenden Arbeiten, deswegen können wir dazu noch keine Aussagen machen, ist quasi diese Gesamtkalkulation des Rückbaus hinsichtlich Zeit, Kosten und CO2. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann könnten wir sagen, okay, das ist jetzt erstmal Summe X teurer als ein konventioneller Rückbau. Das wird teurer sein, weil wir einfach viel mehr Aufwand haben und so weiter.
Okay, also das können wir festhalten. Sie gehen davon aus, es wird auf jeden Fall teurer, hin oder her.
Ja, aber sie sagt auch, im nächsten Schritt wollen sie die Materialien, die sie so aufwendig erfasst haben, ja auch wieder benutzen. Und damit spart man letztlich auch.
Das hat man bisher halt nicht gegeneinander verrechnet, sondern dann hatte man halt Abrisskosten und Entsorgungsmaterial und man hatte halt Neueinkaufmaterial. Und da wissen wir auch noch überhaupt nicht, wo landen wir da, wenn wir quasi in 4 Jahren zum Beispiel einen Straßenunterbau machen. Was würde uns der Einkauf von neuem Material woanders kosten? Und wie viel sparen wir dann, wenn wir unser Material einsetzen?
Okay, also ich fasse mal zusammen. Es ist verdammt schwer, das zu kalkulieren, vor allem wenn man der Erste ist, der das macht. Und sie sind einfach noch nicht so weit. Das müssen wir akzeptieren. Aber natürlich haben wir wie immer auch noch mal einen Experten gefragt, was er denn von unserem Praxisbeispiel in Sachen Lösungspotenzial hält. In diesem Fall Dirk Hebel, Architekt und Professor für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Und obwohl auch er sagt, Urban Mining sei kleinteilig, Astrid, und noch vielen Einschränkungen, auch rechtlichen, unterworfen, findet er das Pilotprojekt in Heidelberg gerade deshalb so gut.
Ich halte das als extrem wichtige Untersuchung, als weiteren Schritt, sich diesen Fragestellungen einer Kreislaufwirtschaft zu stellen. Die Schwierigkeiten werden wieder im Detail liegen und dort müssen wir besser werden. Und insofern finde ich dieses Heidelberger Projekt wirklich wegweisend, da man nur anhand von solchen gebauten Beispielen diese ganzen Fragestellungen, die das Bauwesen ja betrifft, es ist ja viel, viel mehr als nur das Entwerfen und hinterher einen Bau zu errichten, sondern alle gesellschaftlichen, juristischen und ökonomischen Fragestellungen mit zu betrachten. Und insofern kann man solche Initiativen wie in Heidelberg nur absolut unterstützen.
Hebel sagt, die Politik müsse jetzt den Rahmen setzen, damit sich Urban Mining in Zukunft rechnet. Und er plädiert dafür, das Rad nicht neu zu erfinden und nicht mit immer mehr Verboten zu arbeiten, sondern einfach mal in unser Nachbarland zu schauen.
Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus dem Land Dänemark, die Förderung, aber auch die Erteilung von Baugenehmigung eben nicht mehr an die Effizienz knüpft unserer Gebäude, sondern im Endeffekt an die Frage, wie viel CO2 stößt denn ein Gebäude bei der Errichtung und des Betriebs aus. Das ist ein sehr, sehr schönes Modell, weil man gleichzeitig gesagt hat, wenn ich ein bestehendes Gebäude umbaue, weiterbaue, aufstocke, darf ich die Quadratmeterzahl des Bestandes mit null in diese Rechnung einbeziehen. Und das Gleiche gilt für alle Sekundärmaterialien. Das heißt, auch jedes Kilogramm Sekundärmaterial darf ich mit null in diese Rechnung einbeziehen.
Heißt, in Dänemark wird ein Bauunternehmen quasi belohnt, wenn es den Bestand weiter nutzt und auch wenn es Material beim Bau wiederverwendet oder recycelt. Dafür werden dann 0 Gramm CO2-Emissionen veranschlagt. Das ist nicht 100% korrekt, weil natürlich auch alte Materialien aufbereitet und transportiert werden müssen. Das gibt auch Dirk Hebel zu.
Und trotzdem wollte man Anreize schaffen, den Bestand und Sekundärmaterialien zu fördern. Die Folge ist, dass in Dänemark heute noch nie so viel Bestand erhalten wurde und saniert wurde und dass noch nie so viel Sekundärmaterialien verbaut wurden wie heute in Dänemark. Die Folge ist, in unserer Marktwirtschaft werden auf einmal Sekundärmaterialien extrem nachgefragt. Es entstehen neue Firmen, es entstehen neue Kapazitäten, um dieses Material in den Markt zu bringen. Und wir können an dem Beispiel Dänemark heute schon sehen, dass auf einmal das Sekundärmaterial gar nicht mehr teurer ist als die Primärmaterialien.
Ja, die Dänen wieder.
Die Dänen wieder. Wir müssen es neidlos anerkennen. Viele gute Lösungen kommen aus Dänemark und so schaffen sie es immer wieder in unserem Podcast.
Aber diesmal kommt ja auch eine aus Heidelberg hoffentlich. Otschuk ist auf jeden Fall wild entschlossen, der Kleinteiligkeit und den Zweiflern die Stirn zu bieten.
Also Widerstände gibt es eigentlich immer nur in der Form, dass man sagt, ja, das ist doch Quatsch und was macht ihr da und lohnt sich der Aufwand und das sei doch eigentlich eher Spielerei. Und ich glaube, diese Kritiker verstummen nach und nach, weil die Bewegung zu kraftvoll wird. Wir sind ja nicht die Einzigen in der Bundesrepublik, die sich da auf den Weg gemacht haben, ganz im Gegenteil. Und immer mehr kommen nach. Ich glaube, dieser Zug ist nicht mehr anzuhalten, der ist jetzt losgefahren. Und deswegen glaube ich, dass sich die Widerstände auch von der Seite immer mehr zurücknehmen.
Astrid, dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du in Heidelberg warst, diesen charismatischen Baubürgermeister getroffen hast und Kloschüsseln gezählt. Also ich kann dir sagen, mein nerdiges Das ist doch noch gut Herz hast du damit wirklich sehr erfreut.
Ah, na dann, sehr gern. Und über die WG sprechen wir vielleicht nochmal.
Genau, zieh mit mir zusammen, ich mach das schon. Ich hoffe, euch ging das auch so, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir auch euer Herz erfreut haben. Schreibt uns gern mal eine Mail an klima@ndr.de. Wir hören gerne Lob, aber uns interessiert natürlich auch eure Kritik. Und abonniert uns doch gern, damit ihr keine Lösung mehr verpasst. Krise ist ja genug auf den anderen Kanälen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
Nächstes Mal geht es hier bei uns um die Möglichkeiten des Kleidertausches. Also wie können wir weiter Spaß an Mode haben, ohne dem Klima zu schaden? Und da gibt es vom klassischen Tauschbazar bis zu neuen Geschäftsideen viele Möglichkeiten, die wir euch gerne vorstellen wollen. Und für die Zwischenzeit haben wir natürlich wie immer auch noch einen Tipp für euch. Wir bleiben beim Thema Häuser, diesmal Hauskauf, natürlich eines klimafreundlich sanierten Altbaus, ist klar. Wenn ihr einen Hauskauf plant, euch aber Sachen fragt wie, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie viel an eigenen Wänden kann ich mir denn überhaupt leisten und worauf muss ich bei einem Kredit achten, dann erfahrt ihr das alles in der ersten Staffel des Podcasts Gold und Asche der ARD-Finanzredaktion. Schritt für Schritt werdet ihr beim Hauskauf begleitet mit Hintergründen und Expertenwissen und die 7 Folgen, die gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.